Wir sprechen miteinander den Psalm 23, der heute Morgen auch im Mittelpunkt der Verkündigung und Betrachtung stehen wird. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er quicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen ein Leben lang, und ich werde sein im Hause des Herrn immer da. Amen. Herr, wirke du, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Amen. Wir werden uns heute nur um die ersten drei Strophen kümmern, im Mittelpunkt unserer Betrachtung setzen, und ich werde, wenn der Herr Gnade schenkt, in loser Folge dann weitere Strophen auslegen wollen. Er ist uns ja so bekannt, nicht wahr, Geschwister, der Psalm 23. So oft zitiert, auf so vielen auch Spruchkärtchen vorhanden, so oft auch besungen. Wie viele Geburtstagskarten mit dem 23. standen und lagen irgendwo herum? Wie viele Jubiläen wurden mit diesem berühmten Psalm begangen? Doch wenn wir nun mal ein bisschen nachdenken, mit diesem Psalm kann man ja ganz starke Erfahrungen, Glaubenserfahrungen machen. Und dieser Erfahrungsschatz passt ja mit seinen mannigfaltigen Facetten, sage ich mal, die auch hier in diesem Raum vertreten sind, sehr gut in unseren Psalm hinein. Und ich wünsche mir, dass der lebendige Gott uns auch erreicht, dein Herz erreicht, beispielsweise uns anspricht, ein Impuls aus seiner Welt, aus dem Himmel, in dein Leben, in unser Leben hineinkommt, in eure derzeitige Situation, wie sie auch immer aussehen mag. Und ich bin noch immer überzeugt davon, satt werden, eigentlich satt werden kann man am allerbesten mit dem Wort Gottes. Satt werden, werdet ihr denken, was ist das denn? Was erzählt der Onkel da vorne? Ja, es ist ein anderes Sattwerden, und ich hoffe, dass ihr das so mit dem Psalm 23 jetzt, dass das euch wieder mal passiert. Natürlich ist er jetzt nicht nur bei den Christen viel gelesen worden, zitiert worden, sondern auch im jüdischen Kontext. Der Autor ist ja ein Jude, ist ja kein Deutscher, kein Franzose, kein Europäer. Wisst ihr, von wem der Psalm stammt? Ja, ja, lass ihn mal lesen. Ja, David. David war ein Jude. In Israel war sogar der King, der König. Und der hat den Psalm gedichtet. Und der steht auch in der Bibel. Und interessanterweise ist es so, dass er in der jüdischen Tradition vor allem, was für ein Psalm war, wisst ihr, was meint ihr, zu welchen Gelegenheiten? Ihr kommt nicht drauf. Es ist ein Beerdigungspsalm. Schon mal gehört? Ein Beerdigungspsalm bei den Juden. Ganz anders bei den Christen. Die ersten Christen haben den 23. auch an einem Tag besonders benutzt. Nee, kein Geburtstag. Auch nicht zum 50. Nämlich in der Osternacht. In der Osternacht, in dieser Nacht hatten die Neugetauften diesen Psalm zu sprechen, bevor sie zum ersten Mal am Herrenmahl teilnehmen durften. Wie heißt es da in Strophe 5? Du bereitest vor mir einen Tisch. Aha, einen Tisch. Also, und so wurde es zuallererst auf die Taufe gedeutet. Und so wurde in den vergangenen 2000 Jahren unser Psalm zu den bekanntesten in dem Psalterbuch, neben vielleicht noch Psalm 103. Lobet den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist. Aber wir bleiben heute bei dem Psalm 23 und am nächsten Sonntag auch. Am nächsten Sonntag lohnt sich das, denn dann machen wir die fünfte Strophe da. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wird ganz spannend. Also, von den vielen Zitaten, die sich um den Psalm 23 ranken, möchte ich auch eines nicht vorenthalten, nämlich von einem Mann, der lebte vor 200 Jahren so etwa oder sowas, Immanuel Kant. Immanuel Kant, der ja nicht gerade für biblische Auslegung bekannt ist, der sagte einmal dazu, ich zitiere, alle Bücher, so er, die ich gelesen habe, haben mir nicht diesen Trost gegeben, den mir dieses Wort der Bibel gab. Nun, in medias res. Um was geht es eigentlich in unserem Psalm? Um was geht es? Was ist der Inhalt? David, haben wir schon gehört, ist der Autor, erzählt von dem, was seinen Glauben in ganz entscheidender Weise prägt. Und er beginnt damit, dass er, hier ist ein Riesenbild, diesen guten Hirten beschreibt. Wie man den Charakter der Persönlichkeit einer Person herausstellen, ist immer gut, mit Tätigkeitswörtern, mit Verben zu arbeiten, nicht mit Substantiven. Die sind so unpersönlich, so mehr akademisch. Also hier beschreibt, ne? haben wir ja auch alle mitgesprochen, hoffe ich. Und der Herr ist mein Hirte, er weidet mich, er führt mich. Und was noch? Er erquickt mich. Und dann findet auf einmal ein Wechsel statt. Also war in den ersten drei Strophen der Mensch das Objekt, an dem der lebendige Gott handelt, so wird ab Strophe 4 der Mensch zum Subjekt. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und so wird der Psalmgesang zu einer reichen Bildsprache, wo jeder sich so mit einbringen kann, auch heute Morgen, hier an diesem Sonntagvormittag. Und da muss man nicht jetzt mal Hirte gewesen sein, um das nachzuvollziehen, was in diesem Psalm an großen, starken, ausdrucksvollen Bildern drin ist. Natürlich hatte David selbst Erfahrung gemacht mit dem Hirtensein. Ich komme nachher noch gleich darauf. Er spricht mal ganz dezidiert davon, als 17-Jähriger. Nicht nur, dass er in einer Epoche gelebt hat, man muss sich mal vorstellen, wo es gang und gäbe gewesen ist, diesen Überlebenskampf mit einer Herde. Wir hatten ja vorher sehr schöne Bilder gesehen, von Dirk ausgewählt. Friedvolle Bilder auf der Weide. Das war damals ein bisschen anders gewesen. So halb Nomadentum. Ich erinnere nur an, da war so ein Risiko wie ein Löwe oder sowas oder auch ein Bär konnte mal so ein bisschen die Herde aufmischen. Gleich noch dazu. Und dann war natürlich klar, Israel, das Volk, hat einen großen Hirten, das ganze auserwählte Volk hat einen machtvollen Beschützer und Versorger. Das sehen wir auch gerade in den letzten Monaten wieder. Ein Land, das so groß ist von der Fläche wie MacPom oder wie Hessen. Drumherum, eingekesselt, gibt es immer noch, und die liegen nicht auf dem Meeresgrund des Mittelmeers. Ja. Er ist ein Versorger. Klar, sie kennen ihn noch nicht, die Juden. Das kommt aber. Aber jetzt, er steht trotzdem als Hirte in dieser schweren Zeit zur Seite seines Auswahlvolkes. Er hat auch Unterhirten eingesetzt. Das waren die entsprechenden Könige. Einer davon, der größte, würde ich mal so sagen, ist David. Abgesehen von Jesus Christus. Dann auch die hohen Beamten. Und die standen sehr oft massiv auch in der Kritik, zu Recht von den prophetischen Stimmen, sage ich mal, weil sie ihren Hirtenauftrag nicht so ausgelebt haben, wie Gott es eigentlich wollte. Was für das ganze Volk galt in unserem Psalm außergewöhnlich hervorgehoben, wird auch von einem Glaubenden für sich ganz persönlich genommen. Ja? Das ist die Stärke des Psalms 23. Einmal Volk, Riesenmasse. Jetzt sind es zurzeit fast 10 Millionen Juden in diesem Land. Es ist sein Gebet, es ist seine Erfahrung, seine Beziehung, nämlich auch die des Autors, des Davids. Ich brauche euch jetzt nicht und will auch jetzt aus Zeitgründen nicht all die betreffenden Bibelbelege in Erinnerung rufen, die quasi Hirtenbibelstellen sind im AT und NT, eventuell stichwortartig einige kurz benennen. Ich denke an das riesige Kapitel Hesekiel 34, das große Hirtenkapitel. Gott sagt, jetzt will ich mich meiner Hirte selbst annehmen. Die ganzen Hirten haben es selbst nicht gebracht. Oder wir denken an Jesus, der davon redete, angesichts der hirtenlosen Herde, dass er, Jesus, der gute Hirte ist. Jesus, der gute Hirte, der jetzt kommt und sein Leben lässt für die Schafe. Ganz anders als diese, ich sag mal, geleasten Hirten, die unzuverlässig sind, ja, die sogar lebensgefährlich waren. Und er hat noch andere Schafe. Nicht nur die Juden. Er hat noch andere Schafe, die jetzt nicht aus dem jüdischen Stall stammen, die er auch noch dazu geführt hat. Seht ihr, Lieben, da geht die Tür ganz weit auf. Dass auch wir, die wir heute hier sind, hier in Neukirchen, dass auch wir, ja, den Christus vertrauen. Aus den Nationen, wir sind ja Heiden eigentlich, keine Juden, Heiden, Goyim, ja. Auch zu dieser einen großen Herde dazugehören dürfen. Und dann wissen wir, dass der Apostel Paulus in seiner bewegenden Abschiedsrede vor den Ältesten damals in Milet genau auf diese Hirtenrolle anspricht, wenn er die Leidenden, wenn er die Verantwortlichen einer Gemeinde auf ihren Hirtendienst hinweist. Und ebenso der Apostel Petrus, wenn er von dem Erzhirten, gemeint ist Jesus, spricht und von den anderen Hirten, die eine diesbezügliche Gemeindeverantwortung haben. Also das ist das Bild von dem Hirten, von dem einen großen Hirten aus Psalm 23. Es ist so wie ein Bach, sage ich mal, wie ein Bachbett für unseren Glauben, dass man in diesem Psalm seine ureigenen Glaubenserfahrungen hineinlegen kann. Wir können uns identifizieren mit David. Das hat schon seine Berechtigung, dass ausgerechnet zu besonderen Anlässen im Lebensfluss dieser Psalm auftaucht. Jubiläen, sagte ich, Geburtstage bieten einen idealen Zeitpunkt, mal zurückzublicken und ein Summary zu ziehen. Unser Leben läuft nicht einfach so niedlich süß ab, wie auf einer Weide, manchmal schön gemalt. Das plätschert auch nicht nur einfach so vor sich hin, unser Leben. Und die Jahre und Jahrzehnte, keine Probleme, keine Ecken und Schikanen, einfach nur so. Ihr habt es selbst erfahren, speziell die Senioren, ja. Speziell die Senioren unter uns erfahren müssen, das ist teilweise eine ganz schön harte Sache. So ein Leben, da hat's Spitzkurven, Serpentinen, weißt du, was das ist? Fährst du so und auf einmal musst du so fahren, in den Bergen zum Beispiel. Ja, das gibt's auch im Leben. Klar, da kannst du einen rausschleudern. Das geht. Ha. Gott sei Dank, wenn er Nachfolger ist, bestimmt nicht. Gott sei Dank. Und deswegen ist das Bild vom Hirten ideal, weil das mit der Herde war nicht so, wie gesagt, kuschelig. Das war nicht so schön, komm mal, mein kleines. Das war nicht niedlich, das war ein Überlebenskampf, dass sie durchkamen, dass sie dabei blieben, dass sie am Ziel ankamen, dass die Herde nicht verhungerte, dass sie zu trinken hatte, dass sie Ruhepause hatten. Das wirklich nicht wilde Tiere sie auseinandergerissen haben. Deswegen ist das Bild gut, weil es nüchtern ist. Macht uns nichts vor. Ich möchte euch mal nicht vorenthalten, wie David das selbst darstellt. Ich habe es ja gesagt. Der schrieb, er war selbst Vierte. Er war der Achte, der Jüngste. Und der Jüngste muss raus aufs Feld. Da hat er Folgendes erlebt. David sagt, als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel. Ein Schaf packte es und es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul. Stürzte er sich dann wütend auf mich, der Löwe, der Bär, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. Was? Muss ja eine Kraft gehabt haben, der 16, 15, 14-jährige David, kaum zu glauben. Ja. Der spielte nicht nur so schön die Zither und machte schöne Gedichte, der war auch ganz schön körperlich aktiv. Ja. Und so habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen. Ja, kaum zu glauben. Kaum zu glauben. Und so habe ich mehrere Bären und Löwen erschlagen. Der Herr hat mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet. Punkt. Das schreibt er im 1. Samuel 17. Kann man nachlesen in der Bibel. Und so sehen wir teilweise äußerlich bzw. seelisch auch ganz schön gerupft aus, ja. Die Senioren mehr als die junge Bande hier vorne, ja, nicht wahr? Weil eben mancher Sturm, Lebenssturm, da über uns hinweggegangen ist und uns manches Bein oder die Nase gebrochen hat, je nachdem, wo er gerade unterwegs gewesen ist. Ne? Doch du hattest einen guten Hirten. Du hattest einen guten Hirten, du hast einen Hirten, der sich um dich kümmert. Das ist Gott. Das ist Jesus Christus. Ja. Siehst du das auch so wie ich? Ja, gut. Dass ich keinen Mangel habe, der mich versorgt mit Gras. Das ist ein Bild jetzt. Du isst natürlich kein Gras, ich auch nicht. Ja. Auch wenn wir Veganer sind, sein sollten. Und der mich an die Wasser, ja, im Hebräischen ist das die Pluralform, die Mehrzahlform, an die Wasser. Bedeutet also viel. Also der Hirte hat es nicht nur geschafft, gerade so ein kleines Rindsal anzubieten, hier, da, guck mal, mehr habe ich nicht zu bieten, sondern eine supergrüne Wiese. Was meint ihr, warum ich diese Farbe als Pullover anhabe? Grün. Supergrüne Wiese mit viel Wasser zur Verfügung zu stellen und damit auch meine Seele erquickt. Eigentlich heißt es hier im ursprünglichen Kontext, dass ich zurückkehre werde mit meiner Seele, also eine Seele, die weit, weit weggerutscht war, eine Seele, die müde geworden ist, die ausgelaugt ist, Udo, ne? Und genau die, ich habe dies ja versprochen, die wird wieder zurückgeholt. Ich kann wieder leben. Im besten Sinne des Wortes, ich kann leben. Das ist die Glaubenserfahrung. Ich erfahre das. Die Eltern haben den großen Vorteil, sie haben schon mehr Erfahrung als wir. Aber wir prahlen nicht damit. Aber wir können es gerne weitergeben. Ihr seid noch sehr jung. Aber ihr werdet auch noch das erfahren. Wenn ihr mit Gott euren Weg macht, dann kriegt ihr Erfahrung, dann sammelt ihr das. Das hat Israel auch erfahren, ein ganzes Volk. Israel hat das genau das erlebt. Und Israel hat es erlebt, wie dieser Hirte tatsächlich dieses Volk so geführt hat. Er versorgt, hat sich um das Volk gekümmert, hat damals in der Wüste die 40 Jahre. Kannst du dich erinnern an die Geschichte in der Wüste mit Mose? Ja. Mit Essen, mit Trinken, mit Schutz, mit Bewahrung, mit Heil übrigens bis heute. Bis heute und daran ich sage es gern nochmal, wird sich auch nichts ändern mit dem Volk Israel. Und wenn es die ganze Welt nicht verstehen will und wenn es die ganze Welt nicht verstehen kann, und David hat es erlebt, im Neuen Testament haben sie Jünger erlebt und die Gemeinde hat es seit 2000 Jahren erlebt und die Christusgemeinde in Neukirchen hat es erlebt, so oft, auch besonders in diesem Jahr. Wir haben es bald, zu Ende das Jahr. Was hat er sich gekümmert um uns? Da gab es einen guten Hirten, der uns viele Jahre da durchgeschleust hat. Das war absolut nicht selbstverständlich. So sicher war das ja auch gar nicht, dass wir heute in dieser Weise hier sitzen. Und Dirk hat das ja im Eingangsgespräch auch so formuliert, dankend. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir miteinander Gemeinschaft üben dürfen. Das ist nicht normal. Das ist ein ganz besonderes Geschenk, sein exzellentes Geschenk des guten Hirten. Hätte auch ganz, 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 ganz anders laufen können, ja? Nicht wahr? Aber da gab es einen, der hat uns geführt auf die grüne Wiese. Der hat uns geführt zu den frischen Wassern. Der hat uns geführt, ja, warum eigentlich? Dritte Strophe, letzter Satz. Da merken wir, es ging ja gar nicht um uns. Wir armen Tröpfe und Schafe. Um seines Namens willen. Das ist der Kausalzusammenhang. Ach so. Ja. Der hat Heil geschenkt. Der hat Gerechtigkeit geschenkt. Wir lechzen ja alle nach Gerechtigkeit. Bei Umfragen auf der Straße mit dem Mikrofon unter der Nase. Was ist denn am wichtigsten? Fast immer Gerechtigkeit. Ich will gerecht behandelt werden. Im Lohn natürlich und was ich was und dieses und so und vom Schicksal sowieso. Gerecht, gerecht, Gerechtigkeit, ja. Ruheplätze hat er uns gegeben. Heute Morgen zum Beispiel. Wir können mal da sitzen. Haben gut gefrühstückt. Ausgeruht. Bis auf einen. Und auch unseren ganzen, packen wir einfach mal unsere Glaubenserfahrung mal ganz kurz in, auch unsere Glaubenserfahrung hier in diesem Raum, in diesem Haus, mal hinein und sagen, was sagen wir denn dann? Danke. Danke. Und jetzt kommt ihr und jetzt komme ich mit unserem ganz persönlichen Glaubenserfahrung und sagen was? Sehr gut, du hast aufgepasst. Danke, was du mir in meinem Leben schon geschenkt hast, Herr. Danke. Genau. Wo ich gemerkt habe, du warst da. Bist nicht nur eine Idee, auch wenn ich dich nicht sehe. Du bist tatsächlich da. Du hast mich versorgt. In der Schule und wo was ich wo alles. Absolut auf mich aufgepasst, dass mir nichts passiert. Ich kann meine Glaubenserfahrung mit diesem Psalm einfach so hineinlegen, die ich mit dem guten Hirten gemacht habe. Und ich lande beim Dank. Nun lasst uns noch kurz einen Schritt weitergehen. Nämlich, dass hier David vom guten Hirten spricht. Damit bringt er auch zum Ausdruck, dass er eine ganz besondere Art hat, Gott zu beschreiben. Das merken wir erst auf den zweiten oder dritten Blick. Wir kennen ja nur das Bild des, der liebe Gott. Dass Gott der Hirte des ganzen Volkes war, das haben wir ja gerade thematisiert, aber dass sich der Hirte um einen einzigen Menschen, David, individuell, auch um dich und um dich individuell kümmert, das ist was anderes. Nun könnte man einwenden, ja, David war nicht irgendjemand, der war ja, wie schon hörten, auch ein König, ja, ein ganz großer König. Doch dieser David hat ja auch diesen Psalm hineingegeben in das Gebetsbuch des Volkes Israels. Den nennt man Psalter, das Gebetsbuch oder Gesangbuch Psalter. 150 Psalmen. Psalmen sind da drin, das wissen wir. Dass man also jetzt an der Hand dieses Psalters sagen kann, das ist jetzt auch mein Psalm. Ja, ich darf ihn auch beten. Nicht nur David darf ihn beten. Ich darf ihn beten, haben wir ja gerade gemacht. Aber was ich sagen wollte, das heißt, in unserem Psalm wird Gott beschrieben. Ganz außergewöhnlich Gott beschrieben. Also es hätte ja auch ganz anders sein können, nicht wahr? Mal rein theoretisch. Wer von uns, welcher Mensch hätte Gott denn ändern können? Vom Charakter her, wenn Gott sich anders zu dir oder zu mir gestellt hätte, wer hätte ihn ändern können? Dumme Frage. Antwort: Niemand. Niemand hätte Einfluss gehabt darauf, auf Gott. Es hätte ja auch anders sein können. Dass tatsächlich nur ganz bestimmte Auserwählte, eine kleine Elite von Gott in seine Nähe gerufen werden, so meinen beispielsweise die Mitglieder der auf Calvin fußenden reformierten Kirche, wenn ich mich da nicht irre, und auch die restlichen Milliarden, die sollen machen, was sie wollen und froh sein, dass sie überhaupt hier auf Erden leben dürfen, Feierabend, aus, Ende. Nee. Es hätte ja auch ganz anders sein können, nämlich, dass die Philosophenkonzepte des 17. Jahrhunderts wirklich recht hatten, nämlich, dass man die Idee hatte damals, von England herkommend, dass wie ein Meisteruhrmacher Gott die Welt so perfekt erschaffen habe, dass er fortan nicht mehr einzugreifen bräuchte. Zu diesen sogenannten, kann man auch wieder am Spezialbegriff Deisten, kommt vom Lateinisch Deus gleich Gott, gehört auch der Universalgelehrte Gottfried Leibniz. Ein Deist glaubt, dass Gott existent ist, dass er da ist. Ja. Du hast es ja im Gebet, im Eingangsgebet erwähnt, die Idee. Und die Welt erschaffen hat? Ja, sagt auch ein Deist. Klar. Ich glaube an Gott und er hat die Welt geschaffen, an den Schöpfer. Aber jetzt, Achtung, kommt der Unterschied. Sie nicht in seine Schöpfung einmischt. Oh, wie edel. Damit der sogenannte freie menschliche Wille unangetastet bleibt. Die Aufklärung lässt grüßen vor 200 Jahren. Da wird ganz oben die Selbstverwirklichkeit des Menschen gestellt. Gott ist so gnädig und mischt sich nicht in den menschlichen Willen ein. Satanische Argumentation. Die Saat ist aufgegangen in unserer Zeit. Im Unterschied dazu ganz noch steht der Theist, TH am Anfang, griechisch von Theos, auch von Gott, Gott heißt auch Gott, Theos. Der nimmt an, dass Gott nicht nur existiert sogar, siehe Deist, sondern dass Gott jederzeit auch als Kausalursache in das Weltgeschehen eingreifen kann. Kurzum, weder ein Deist noch ein Theist glaubt an den geoffenbarten Sohn Gottes, nämlich an Jesus Christus. Und das nennt man antichristlich. Der Humanismus ist antichristlich. Oh. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus Christus der Christus ist? Der ist ein Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. So weiß es Johannes, der Jünger Johannes, in einer seiner Briefe zu formulieren. Also, das ist ein satanisches Konzept, obwohl es so schön human klingt. Und wir alle gehen doch auf den Leim. Hauptsache, er glaubt an Gott. Oh, ist das schon toll, dass er nicht an die Evolution glaubt, an Schöpfer. Aber es geht nicht um Gott, ihr versteht bitte richtig, sondern um den Sohn, Jesus Christus. Sag mal, du mit deinem Jesus, habe ich auch oft gehört. Du lass das auch sein, ich glaube auch an Gott. Nein, Jesus Christus ist wichtig. Also, Gott als Uhrmacher, als Schöpfer des Kosmos, er stellt sich die Uhr her, zieht sie auf, stellt sie irgendwo hin und dann ist ihm letztlich die Uhr egal. Irgendwo bleibt das Ding halt entstehen. Und das war es auch. Und was dann mit der Uhr passiert, sprich der Schöpfung, geht ihn, den Uhrmacher, nichts mehr an. So, wir kommen zum Schluss. Ganz anders die Bibel. Ganz anders die Bibel. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Mit einem einzelnen Menschen macht er das. Und was ist denn das für ein Gott, wenn er so das macht? Und deswegen ist der Psalm 23 eine ganz entscheidende Beschreibung des Charakters unseres Gottes. Dieser Gott ist einzigartig. Dieser Gott ist einmalig. Dieser Gott ist außergewöhnlich. Dieser Gott ist exklusiv. Das gibt's nie mehr, Geschwister. Das gibt's nicht mehr. Das kann kein christlicher Götze euch liefern. Das kann auch kein kirchlicher Heiliger euch liefern. Als das, was hier ein für alle Mal der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, von sich sagen lässt: Ich bin euer Hirte. Von einem einzigen Menschen, von einem einzigen Menschen bin ich der Hirte. Phänomenal. Ich erhalte also durch den 23. Psalm eine Beschreibung Gottes, wo ich entdecke, dass ich diesen Gott unendlich wertvoll bin. Nach welchen Konditionen denn? Wie muss ich mich da verhalten? Gut, sagt einer. Das ist denn das Überraschende, dass ich ihm wertvoll bin, völlig unabhängig von meinem derzeitigen qualitativen Zustand gilt das. Es gibt keine Minderung, Bruder, es gibt keine Änderung, Schwester, in der Einstellung des lebendigen Gottes zu jedem von euch. Geheimnis des Evangeliums der frohen Botschaft. Wir kennen sowas gar nicht, diese konditionsfreie Zuwendung. Wenn du lieb bist, kriegst du ein Geschenk. Hast du ein paar Mal schon gehört, ne? Ja, so denken wir Menschen, auch wir Erwachsene. Das gibt es ja unter uns Menschen nicht. Das gibt es nicht. Ich weiß nicht, wie viel Enttäuschung ihr inzwischen abgebucht habt. Was andere Menschen angeht, man sammelt ja so einen Ordner im Leben, ja, voll im Laufe eines Lebens, die man selber erlebt hat und die man sich ja auch, ich muss man fairerweise sagen, auch selbst produziert. Ne? Man ist ja nicht nur Opfer, man ist ja auch Täter, selbst produziert, ganz klar. Und das ist genau, was wir erleben, nämlich, dass das bei uns immer abhängig ist vom Gegenüber. Immer abhängig. Wenn mich das Gegenüber wahrnimmt, das hängt ganz entscheidend aber von mir ab. An meiner Einstellung, an meinem Standard, an meiner menschlichen Qualität, an meinem Einbringen, wie ich da auftrete, wie ich mich verhalte, wie ich bin. Da gibt es Erlebnisse, die uns wirklich wehtun, wo Menschen, die für uns wichtig gewesen sind, uns an die Seite stellen und uns ignorieren. Es gibt nur einen einzigen, ich wiederhole mich gerne, wo wir 100%, wenn es 1000% gäbe, würde ich auch sagen 1000%, aber der Name Prozent sagt ja schon 100, davon ausgehen können, dass es keinerlei Änderung in seiner Einstellung zu euch geben wird. Gab es nie. Gibt es auch gar nicht. Und wird es auch nie geben. Es gilt für perfekt, für Präsens, für Futur. Da ist der, von dem hier die Rede ist, der Hirte. Deswegen ist in unserem Text eine wunderschöne Beschreibung unseres Gottes drin. Gott ist dieser unveränderliche Hirte, der sich nicht in irgendeiner Art und Weise beeinflussen lässt in seiner Einstellung zu uns. Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott? Letzter Gedanke in unserem Psalm ist natürlich auch noch die Rede von, da ist noch was drin. Wir haben es gerade gehört, Glaubenserfahrung, okay, kann jeder mitreden, Ältere mehr als Jüngere. Dann haben wir gehört, was Gott ist, Beschreibung von Gott. Und es kommt noch eine Prüfung. Ach, muss ich immer noch ran. Prüfung, hast du Prüfung gerne? Nicht so sehr. Wird geprüft. Aber da ist noch eine Prüfung drin. Da ist nämlich die schlichte Frage, könntest du jetzt heute Vormittag, könnten wir das so gerade, ist das behaupten, der Herr ist mein Hirte? Kann ich das so sagen? Gilt das? Ist das jetzt gerade mein Bekenntnis geblieben? Oder ist das überhaupt mein Bekenntnis? Also, das wissen wir alle schon, regelmäßige Teilnahme und auch Anwesenheit an Veranstaltungen unserer Gemeinde garantieren ja nicht automatisch christliche Gemeinschaft. Ne? Ist das meine Rolle noch? Der Herr ist mein Hirte? Oder lautet der Satz anders, anders. Hat der Psalmsatz gar keine Realität mehr für mich? Das sind also Selbstfragen, wir prüfen uns. Man kann ja auch diesen Satz, der Herr ist mein Hirte, kann man sich hohlreden. Darf ich das mal so sagen? Ihr wisst, was ich meine. Was meint ihr, wie oft das beim sogenannten Vaterunser geschieht oder bei uns, natürlich weltweit? So ein oberflächliches Verhalten. Oder der Satz stimmt für mich nur prozentual. Also, Doppelpunkt. In folgenden Bereichen ist der Herr mein Hirte. Bam, bam, bam. Und in diesem Lebensbereich und auch noch in jenem Lebensfeld verlasse ich mich auf den Hirtendienst. Aber ansonsten bin ich mein Hirte. Es gibt auch die Variante, nämlich ich habe noch einen anderen Hirten. Ich habe mehrere Hirten. Es gibt auch hirtenlose Passagen. Ganz ohne bin ich dann unterwegs. Ihr merkt, wer konzentriert diesen Psalm liest und mit Tiefgang zu sich sprechen lässt. Man nennt das im Fachausdruck Deep Work. Tief. Zum Oberflächen Shallow Work. Wie oft machen wir Shallow Work? Deep Work. Tief zu uns reden lassen. In ein Herz. Also, Deutsch, dass ich mich frage, wo bin ich eigentlich noch? Wie im Laufe der Zeit nach und nach hingekommen? Ich Schaf, wo bin ich denn gelandet? Wo bin ich gestrandet? Und jetzt müssen wir zum Finale noch einen Sprung machen. Macht ihr mit? Ein Sprung? Einen Sprung machen, das geht auch gar nicht anders. Wir sollten noch einen Riesensatz machen, und zwar ins Neue Testament. So ähnlich, genau. Ins Neue Testament. Da gibt es ein sensationelles Kapitel von Lukas. Lukas 15, da sind es von verlorenen Groschen und verlorenen Schaf, ja, verlorenen Sohn, verloren. Und da erzählt uns Jesus auch noch so eine Schafsgeschichte. Ja, von einem Schaf, das sich verlaufen hat. Das ist meiner Ansicht nach, einer der schönsten Sätze in der ganzen Bibel. Ohren jetzt steif halten. Weil er individuell, also sehr persönlich gilt und weil er universal die Heilsgeschichte, also was Gott mit seiner Schöpfung gelingen wird, in einem einzigen schlichten Sätzchen sagen kann. Und der Satz heißt, jetzt gut hinhören, der Hirte geht und sucht dieses Schaf. Einverstanden? Sagt das Jesus so? Solange er Lust hat. Habe ich es falsch zitiert? Solange er nicht, also so würde ich es, irgendwie ist meine Mühe dann zu Ende und nein. Gott sei Dank nicht. Ja, wie denn? Wie lange sucht er denn? Bis er es findet. Unglaublich. Das gilt für alle Schafe, auch für mich. Bis er es findet. Und das ist gut. Das ist gut zu begreifen, dass mein Leben, fassen kann man es ja letztlich nicht, man kann sich ja aber auch daran freuen, dass mein Leben, dein Leben auch, dein Leben, unser aller Leben bestimmt ist von einer nie endenden Suchaktion. Gott hat Zeit. Er hat die Zeit ja selbst installiert. Und jeden Tag, an dem er mich nicht gefunden hat, ist ein verlorener Tag für mich. Auch für ihn. Und vielleicht dient so ein Sonntagvormittag auch dazu, dass ich wieder zurückkomme. Einfach zurückkomme aus Durchschnittlichkeit, aus hirtenlosen Etappen, aus partiellen, temporären Hirtenbetreuung oder wie auch immer. Es kehrt zurück meine Seele. Und wie sie zurückkehrt, dann erquickt sie. Habt ihr alles schon mal gewusst oder hast schon miterlebt? Wir alle sind ja in dieser Situation gewesen, ein Leben lang, wenn wir es auch sein, dass wir erquickt werden, weil unsere Seele sich wieder andocken kann an Gott. An Gott. Und vielleicht kehrt eine Seele zurück an diesem Wochenende. Oh, wunderbar. Herrlich. Herr, da bin ich wieder. eines von deinen Schafen. Gut, dass du nicht aufgehört hast, mich zu suchen. Und deswegen ist Psalm 23 immer auch eine Glaubenseinladung, immer auch eine Einladung. Und deswegen wollen wir ihn nochmals gemeinsam sprechen. Wohl Deep Work, akzentuierter bitte jetzt. Mit jeder Phase der Seele und auch tiefergehend. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Glück, denn dein Stecken und Stab trösten mich. Habe ich was ausgelassen, nehme ich? Gut, das war Deep Work. Strophe 5. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich will noch für uns beten, kurzes Gebet. Der Herr segne euch. O unser großer Hirte, wir danken dir für deine Zeit heute Morgen, dass du uns das neu zugesprochen hast in unser Herz, in unsere Seele. Du weißt, was wir benötigen. Du gehst durch die Reihen und schenkst das einem reinen Herzen, einem offenen Herzen. Du bist der gute Hirte. Danke für deine Treue. Du hältst zu uns, gehst mit uns durch dick und dünn, gibst uns nicht verloren. Nein, wo uns andere verlassen hätten, wo wir auf dich verlassen haben, Herr, wie oft schon, und du hast uns dennoch nicht gelassen. Legen dir den Wochenstart hin, den Montag, den berühmten Montag, in deine Hände. Es ist dein Tag, dann ist es auch unser Tag. Beten dich an, wir beten deine Schöpfergröße an, wir beten deine Schönheit an, wir beten deinen Glanz an, wir beten deine Pracht an, aber nicht nur das, sondern auch dein Erbarmen und deine unbeschreiblich, unaussprechliche Macht der Liebe. Amen.